Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. 17 Jahre systematische Einschüchterung sind mehr als genug. Die US-amerikanische Schauspielerin Leah Remini verklagt Scientology. Verbannt, warum der Kranach-Trigel-Marienalter nur zeitlich befristet in den Naumburger Dom zurückkehren soll. Wohnen in Ikonen, wie es sich anfühlt, im Auerbachhaus in Jena zu leben. Das ist unser Thema. Und in Berlin beginnt das Festival Young Euro Classic und das Courage in Konzertprogramm für junge Musiker aus Estland, Georgien, der Ukraine und Usbekistan. Seit ein paar Jahren ist die Scientology-Bewegung ein bisschen raus aus den Schlagzeilen. Die Organisation mietet aber weiter, wo sie kann, große Bürogebäude für ihre Mitglieder. Auf Kritik oder Ausstiege reagiert die Sekte nach wie vor direkt und scharf. Die Schauspielerin Leah Remini, bekannt aus der Kult-Sitcom King of Queens, will sich nicht einschüchtern lassen. Sie hat Scientology verlassen, eine Fernsehdokumentation gedreht und das Buch Troublemaker, wie ich Hollywood und Scientology überlebte, veröffentlicht. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Ausstieg, sagt Leah Remini.
Ich denke immer noch in scientologischen Begriffen und es fällt mir schwer, diese Dinge abzuschütteln. Den meisten Menschen, die in Sekten sind, geht das so. Man hat sofort auf alles eine scientologische Antwort. Und dann fragt man sich, Moment mal, denke ich das wirklich?
Die Schauspielerin Leah Remini hat jetzt in Los Angeles Klage gegen Scientology eingereicht. Meine Kollegin Liane von Billerbeck erforscht die Praktiken von Scientology seit langem. Sie hat Bücher zu den Welteroberungsplänen der Bewegung publiziert. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Leah Remini klagt, weil in hunderten falschen Accounts absichtlich bösartige und falsche Gerüchte über sie gestreut worden seien. Privatdetektive hätten sie verfolgt und sie sei beruflich geschädigt worden. Ist diese Art der Zermürbung der typische Umgang von Scientology mit Kritikern?
Ja, es passiert genau das, was schon Scientology-Gründer L. Ron Hubbard verlangt hat. Einmal so viel Geld zu machen, wie nur irgend möglich. Und alle, die aussteigen, als Feinde, als SPs, als Suppressive Persons, unterdrückerische Personen zu behandeln, mit denen man einfach machen kann, was man will. Weil es ja laut Psychokult ein Verbrechen ist, Scientology zu verlassen und dann noch Kritik zu üben. Und was Leah Remini da als Umgang mit ihr schildert, das entspricht dem, was ich in den vergangenen Jahrzehnten von und über andere Scientology-Aussteiger recherchiert und erfahren habe.
Was genau ist denn über den Fall dieser Schauspielerin bekannt?
Naja, sie ist mit 9 Jahren als Kind also durch ihre Mutter zu Scientology gekommen, ist also nicht angeworben worden, sondern hatte gar keine Wahl. Und Menschen, die als Kinder so auf Scientology programmiert werden, die kennen ja dann gar nichts anderes. Man muss auch wissen, bei Scientology gibt es gar keine Kindheit. Kinder gelten als sogenannte Thetanen, also Geistwesen in kleinen Körpern. Und es gibt ganz viele Berichte von Aussteigern, dass in der Sea Org, das ist die Eliteorganisation von Scientology, auch Kinder Erwachsene befehligen. Und als ich mit meinem Co-Autor Frank Nordhausen Anfang der 90er in der Eliteorganisation, also in dem Haus bei Flag in Clearwater in Florida gewesen bin, so ein Hauptquartier von Scientology, da habe ich auch kleine Kinder gesehen. Die waren vielleicht 5 Jahre alt, die da auditiert wurden, also einer speziellen Verhörmethode unterzogen wurden. Und das dürfte auch Leah Remini passiert sein. Es ist also nicht verwunderlich, wenn es solchen Menschen sehr schwer fällt, diesen Psychokult zu verlassen, der sie indoktriniert hat. Denn viele verlieren ja nicht nur ihre Umgebung, sondern auch ihre Familie, weil die oft nicht mitgehen, sondern da bleiben. Und Leah Remini hat sogar erlebt, dass ihr Vater, der noch bei Scientology war, als sie schon ausgestiegen war, im Sterben lag und sie konnte ihn nicht besuchen, weil sie nicht mal wusste, wie schlecht es ihm geht.
Wenn Leah Remini so viele Jahre, nachdem sie ausgestiegen ist, sich entscheidet, die Sekte zu verklagen, dann muss sie doch hoffen, dass ihr Recht gegeben wird.
Ja, ich denke, sie erhofft sich auch Öffentlichkeit, um auf die Machenschaften dieser verbrecherischen Organisation hinzuweisen. Denn wenn ein Gericht solche Vorwürfe bearbeitet, dann hat das ja sofort eine andere Dimension. Und ich erinnere dran, der Tropfen, der das Fass damals ja zum Überlaufen gebracht hat und sie zum Ausstieg bewogen hat, war, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Freundin Michelle Miscavige herstellen konnte. Und das ist immerhin die Ehefrau des Führers von Scientology, David Miscavige. Und man vermutet, dass sie in irgendeinem internen Gefängnis interniert ist.
Glauben Sie, dass die Klage überhaupt Aussicht auf Erfolg hat?
Naja, kann sein, kann nicht sein. Wir wissen ja, dass in den USA Schadenersatzsummen bekanntlich wesentlich höher sind als bei uns. Scientology hat die privaten Beziehungen der Klägerin vergiftet, ihr auch wirtschaftlich schwer geschadet. Und vielleicht ist das ja der Hebel zum Erfolg. Aber Scientology wird alles versuchen, damit die Klage scheitert. Die Organisation argumentiert ja immer, sie sei eine Religion und deshalb in den USA steuerbefreit. Aber umgekehrt wird ein Schuh draus. Der Gründer von Scientology, L. Ron Hubbard, ein Science-Fiction-Autor, der hat sie zur Religion erklärt, weil man dann in den USA das Privileg genießt, von der Steuer befreit zu werden. Und auch damals hat Scientology die Behördenmitarbeiter der Steuerbehörde, die darüber finden sollten, ganz privat unter Druck gesetzt, um eine Entscheidung in ihrem Sinne zu erreichen.
Sie haben ja, Liane von Billerbeck, eingangs geschildert, dass manche Menschen schon als Kinder zu Scientology kommen, weil ihre Eltern dazugehören und sie gar keine Wahl hatten. Das Gros trifft die Entscheidung, Mitglied zu werden, aber doch im Erwachsenenalter. Wie werden die Leute denn dazu gebracht, sich an diese Kirche, als solche wird Scientology in den USA ja nun angesehen, sich daran zu binden?
Ja, meist passiert es durch private Kontakte. Komm doch mal mit, ich habe da was, könnte auch dir gut tun. Leute in Umbrüchen im Leben, Scheidung, Arbeitsplatzverlust etc. Und ich höre dann immer wieder den fassungslosen Satz, aber die Leute sind doch freiwillig zu Scientology gegangen. Und damit wird immer vergessen, dass es einen Grundsatz gibt. Psychokulte wie Scientology werben Menschen an. Und das tun sie anfangs mit Lovebombing, also mit Liebe überschütten, funktioniert bekanntlich. Und dann gibt es immer gerade wieder einen Kurs und alle feiern, wenn ich den bestanden habe, dann werden die Kurse immer teurer. Dieses Kurssystem, absurde Titel, ist nach oben offen. Und es ist auch immer so, dass neue Mitglieder immer sehr schnell zum Werben mitgenommen werden, denn damit überzeugen sie ja auch sich selbst, dass es richtig ist, was sie tun. Und es geht immer darum, um mehr Mitglieder, um mehr Geld, um Macht und Kontrolle. Und es gibt da einen berühmten Satz, den kennt vielleicht jeder, der sich schon mal mit Scientology befasst hat. Das ist sozusagen das Dogma, mache Geld, mache mehr Geld, sorge dafür, dass andere Geld machen.
Warum zieht Scientology eigentlich so viele Prominente an?
Tja, sie haben da einen besonders Prominenten, nämlich Tom Cruise. Das ist ja immer der Name, der sofort fällt. Und dann sagen sich vielleicht auch andere Schauspieler und Stars, oh, das ist ja vielleicht auch attraktiv für mich. Es ist quasi ein Geschäft zum gegenseitigen Vorteil. Geld, Berühmtheit, Glamour. Verlockend, wenn man sieht, dass so ein Star zusätzlich gepusht wird und so eine reiche Organisation hinter sich weicht, eine mächtige Organisation, also eine Win-Win-Situation. Der Star bekommt Unterstützung in jeder Form. Scientology, dessen Prominenz, profitieren beide. Aber man darf nicht vergessen, bei Scientology weiß man nach vielen Jahren eben auch intimste Dinge über ihn oder sie. Beim sogenannten Auditing, was ich schon mal erwähnt habe, da werden auch Informationen gesammelt, in sogenannten Ethikakten verwahrt und notfalls zur Erpressung benutzt.
In den letzten Jahren hat man weniger gehört über Scientology. Wie erklären Sie sich das?
Naja, Tom Cruise ist noch dabei, aber es sind eben eine ganze Reihe hohe Scientologen aus den oberen Riegen ausgestiegen. Also ein Beispiel, Mike Rinder, der auch in der Doku von und über Leah Remini zu sehen ist, der war immerhin 3 Jahrzehnte auch drin und Chef von OSA, also das ist der Geheimdienst von Scientology. Und was der erzählt hat über Gewalt, Unterdrückung, Demütigung, das ist schon heftig. Und dann auch noch die bittere Erfahrung, seine eigene Familie, die es nicht geschafft hat, die Organisation zu verlassen, zu verlieren, die dann schreckliche Dinge über ihn verbreiten, also wie bei der Klägerin Rimini jetzt auch. Und da sind Scientologen sogar ins Altersheim seiner 86-jährigen Mutter gefahren und haben ihr einen bitterbösen Brief an Sohn Mike Rinder abgenötigt. Oder der Ex-Finanzchef von Scientology, Mark Rathburn, der hat von Demütigungen und Misshandlungen durch Scientology-Chef David Miscavige selbst erzählt. Und das ist ja der beste Buddy von Tom Cruise, also einer, der Ohrfeigen verteilt, Strafaufgaben auch an Führungskräfte. Weil das ist dann vielleicht nicht so richtig schick, um Scientology weiter berühmt zu machen, in Anführungsstrichen.
In Deutschland werden die Praktiken von Scientology als demokratiefeindlich, als menschenfeindlich scharf kritisiert. Der Verfassungsschutz ist dran. Beeindruckt das die Öffentlichkeit in den USA wenig?
Naja, es ist ein anderes Verhältnis zur Religion und dieses Thema, das ist eine Religion, die hat eben besondere Privilegien, das gilt da schon. Aber es hat natürlich auch in den USA ganz viele kritische Veröffentlichungen gegeben. Und das sollte man nicht unterschätzen. Wir erleben es ja immer wieder, dass es da Dokumentationen gibt, Bücher wie jetzt eben auch die von Leah Rimini. Und ich denke, was hochrangige Aussteiger schon seit einigen Jahren sagen, dass es bei Scientology brodelt intern. Na und wer weiß, vielleicht wird auch die Klage von Leah Remini dazu führen, dass man wieder mehr und deutlich und kritisch auch in den USA von Scientology spricht.
Nach 17 Jahren der Diffamierung setzt sie sich auf jeden Fall zur Wehr, und zwar vor Gericht. Und vielleicht setzt sie damit ein Zeichen, das andere brauchen, um sich von der mächtigen Sekte zu lösen. Wie Scientology agiert, darüber habe ich mit Liane von Billerbeck gesprochen. Vielen Dank Ihnen. Seine Glasfenster und der Westchor mit 12 in Stein gehauenen Stifterfiguren aus der Mitte des 13. Jahrhunderts haben dem Naumburger Dom 2018 zum Titel Weltkulturerbestätte verholfen. In einem seitlichen Raum des Doms hingen zwei Flügel eines dreiteiligen Altarbildes, das Lukas Cranach der Ältere gemalt hatte. Der mittlere Teil des Marienaltars war 1541 zerstört worden. Die Naumburger Domherren haben vor 5 Jahren den Leipziger Maler Michael Triegel beauftragt, die Mitteltafel neu zu malen. Und er hat das in der Tradition der Leipziger Schule getan. Letztes Jahr wurde die Konstellation aus Alt und Neu im Westchor aufgebaut und sie hat mehr Leute angezogen als erwartet. Dass die deutsche Sektion des Internationalen Rates für Denkmalpflege ICOMOS mit der Platzierung des Marienaltars nicht einverstanden sein könnte, darauf war man in Naumburg nicht vorbereitet. ICOMOS setzte die UNESCO in Kenntnis und plötzlich wurde die mögliche Aberkennung des Welterbetitels für den Dom diskutiert. Das Altarbild musste im Dezember 2022 entfernt werden. Jetzt darf das Cranach-Triegelbild wieder zurück in den Westchor des Doms. Frank-Peter Hesse ist Sprecher der Monitoring-Gruppe von ICOMOS Deutschland. Guten Abend, Herr Hesse.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Warum war die Aufstellung des dreiteiligen Altarbildes für ICOMOS ein Problem?
Das war ein Problem, weil es gibt mehrere Gründe. Zum einen kamen unsere Monitore im Jahre 2020 nach Naumburg und waren überrascht über dieses Projekt, was dort vorgestellt wurde. Der Maler Michael Triegel ist schon vorher beauftragt worden und auch die Landesdenkmalpflege in Sachsen-Anhalt hatte davon zunächst mal gar keine Kenntnis. Und wir waren sehr überrascht, dass das ein eingeleitetes Projekt war. Und dazu muss man wissen, dass dieser Westchor in seiner Zusammenschau von Architektur, den Skulpturen der 12 Stifterfiguren und den großen Glasfenstern sozusagen der Kernbereich dieses Weltkulturerbes darstellt. Und man kann es auf den inzwischen zahlreich veröffentlichten Fotos gut erkennen. Wenn man durch den Lettner diesen Chor betritt und schaut auf den Altar, dann bleibt von dieser räumlichen Einheit dieser drei Elemente, die ich gerade genannt habe, nicht mehr viel übrig, sondern es werden mehrere Stifterfiguren verdeckt, es werden untere Teile der Glasfenster verdeckt. Und damit ist das eigentlich, ja, muss man sagen, eine erhebliche Beeinträchtigung des außergewöhnlichen universellen Wertes, dessen wegen dieser Chor in die Welterbeliste eingetragen worden ist.
Wie haben denn die Domherren auf ihr Erstaunen und die Kritik reagiert?
naja, man war nicht erfreut darüber und es hat sich ein etwas akademischer Streit darüber entfacht, ob diese, wann, wie lang und ob überhaupt der Altar dort jemals gestanden hat. Das ist aber gar nicht unsere Frage, sondern unsere Frage ist eben, beeinträchtigt das den Wert dieses Chores oder nicht? Über die künstlerische Auseinandersetzung mit Michael Triegel, der haben wir uns auch bewusst enthalten. Das ist gar nicht unsere Aufgabe, das sowas zu beurteilen. Also erfreut war man nicht. Es ging ein Streit hin und her. Man kann das auf der Website der Vereinigten Domstifter auch nachlesen. Zwischen unserem Wissenschaftler und deren Wissenschaftlern gab es ein bisschen einen Streit und hin und her. Am Ende hat die UNESCO, unseren Auffassungen gefolgt, hat selber ein Gutachten erstellt. Und danach war es eben so, dass der OUV, der Outstanding Universal Value, als beeinträchtigt angesehen wurde und die UNESCO nicht erfreut war über diese Aufstellung.
Nach dem Abbau des Altarbildes in Naumburg wurde das Bild dann im Diözesenmuseum Paderborn gezeigt. Dann ging es ins Stift Kloster Neuburg bei Wien. Das ist jetzt zurück in den Dom darf. Wer hat das entschieden?
Das hat offensichtlich die UNESCO entschieden. Wir wissen nicht, welche Vorgänge dieser Entscheidung zugrunde lag. Es gibt ja den Brief des Direktors des Welterbezentrums an den deutschen UNESCO-Botschafter. Das geht dann sozusagen den diplomatischen Weg in die Bundesregierung und dann runter bis nach Naumburg. Und da ist davon die Rede, dass dieses Retabel wieder aufgestellt werden darf und man aber davon ausgeht, dass die UNESCO in 3 Jahren davon unterrichtet werden möchte, über die abermalige Beseitigung informiert werden möchte und auch über alles Weitere informiert werden möchte, was sich im Welterbe-Dom zu Naumburg zuträgt.
Also die abermalige, wie Sie sagen, Beseitigung, das ist beschlossene Sache, denn jetzt darf das Bild ja gezeigt werden bis Juli 2025.
So ist es. Und ich sag mal so, natürlich werden die Vereinigten Domstifter, ich glaube, zahlreiche Unterschriften sammeln und ein Besucherbuch auslegen. Und es gab es ja bisher schon, dass der Zuspruch zu diesem Altar immens war. Und das ist natürlich auch etwas, was uns ein bisschen bekümmert. Der Altar in seiner Größe und Erscheinungsform zieht wirklich jede Aufmerksamkeit auf sich. Er bannt sozusagen den Blick, wenn man diese Mariendarstellung sieht und das Ganze drumherum. Und man wird natürlich von dem, was das Kernstück des Welterbes ausmacht, nämlich der Chor mit seinen 3 wesentlichen Elementen, die ich schon genannt habe, wird man davon natürlich erheblich abgelenkt. Also es ist wirklich so, wie die Kollegin in der Berliner Zeitung geschrieben hat, das ist ein bezwingender Anblick. Und man wird wirklich gezwungen, dahin zu schauen und nirgendwo anders mehr. Und das ist so. Ja. Das, was wir natürlich bemängeln.
Ja, zu diesem Drumherum gehört auch der heilige Petrus mit Basecap, ein Rabbiner und der im KZ ermordete Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, den man klar an seinen Zügen erkennt. Ich finde ja, das ist trotzdem eine gelungene Verbindung ja als solches, also dieser Kranach Triegelflügel, wie er jetzt heißt. Ja. Und man kann natürlich froh sein, wenn mehr Leute als üblich wegen dieses Bildes den Dom besuchen.
Ja, das ist sicher unbenommen, aber wir haben auch Vorschläge gemacht, dass dieses Retabel an einem anderen Ort aufgestellt wird. Es gibt im Dom, in der Marienkapelle eine Möglichkeit, es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, sozusagen, aber eben nicht genau im Kernbereich des Welterbes zu zeigen.
Das heißt, der Einwand der deutschen ICOMOS-Sektion, der bleibt schon noch erhalten, selbst wenn das Altarbild jetzt zurückgeführt werden kann.
Ja, der bleibt erhalten. Und wir hoffen darauf, dass trotz allen Zuspruchs, die der Dom mit diesem Altar bekommen wird, wir in 2,5 Jahren vielleicht wieder darüber diskutieren. Und ich sag mal, unsere Meinung wird sich voraussichtlich nicht ändern. Es ist von der UNESCO auch festgestellt worden, dass es eine Beeinträchtigung ist. Das hat die UNESCO in keiner Weise zurückgenommen. Insofern gilt dieses Wort auch noch in 2,5 Jahren.
Der nach 5 Monaten abgehängte neu-alte Marienaltar kehrt in den Naumburger Dom zurück, wenn auch nur befristet. Über die Gründe für die Verbannung habe ich mit Frank-Peter Hesse von ICOMOS Deutschland gesprochen. Ihnen noch einen guten Abend, Herr Hesse.
Herzlichen Dank.
Selbst wenn bei den Bayreuther Festspielen Inszenierungen wiederaufgenommen werden, sind sie für manche neue Mitwirkende doch Premieren. Dass kurzfristige Absagen den Besetzungsplan mächtig durcheinanderwirbeln können, hat gerade der komplette Ausfall des Tenors Stephen Golds gezeigt. Drei Kollegen sprangen ein und übernahmen seine Partien in der Götterdämmerung, im Tannhäuser und in Tristan und Isolde. Ausfälle gab es auch im Parsifal. Der Amerikaner Clay Hilly singt heute Abend den Tristan. Über ein paar spannende Debüts am Dirigentenpult wie auch auf der Bühne rede ich jetzt mit der Opernkritikerin Franziska Stürz. Sie hat die Wiederaufnahme-Premieren gesehen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was war denn für Sie in dieser Woche herausragend?
Also richtig überwältigt war ich vom Debüt von Nathalie Stutzmann als Dirigentin des Tannhäuser. Also das ist ja nun mal, würde ich sagen, die beste und beliebteste Produktion aktuell am Grünen Hügel, weil Tobias Kratzer da eben eine sehr gelungene, sogar witzig freche Interpretation geschafft hat, dieses Tannhäuser-Stoffes, der sehr komplex ist, wie alle Wagner-Opern, aber besonders komplex. Und da hat eben Klaus-Florian Vogt anstelle des erkrankten Stephen Gould dann die Titelpartie übernommen. Der hat eine völlig andere Stimme als Gould, aber er ist auch schon sehr Bayreuth erfahren und wirklich eine sichere Bank dort. Mit sehr, sehr großer Lust hat er diesen aufmüpfigen Clown gegeben und dann hat er ja auch noch den Siegmund im Ring gesungen in der Walküre. Dann gab es Elisabeth Teige, die hat auch letztes Jahr schon in Bayreuth gesungen, aber eben noch nicht die Elisabeth, kam auch neu von ihr. Ich finde, sie kann jetzt nicht unbedingt an ihre Vorgängerin Lise Davidson heranreichen, also das ist immer blöd mit den Vergleichen, aber tut man dann ja doch. Also wirklich überwältigend fand ich diese enorme Energie aus dem Orchestergraben durch Nathalie Stutzmann und das Festspielorchester. Die Koordination war super, da ist ja der mächtige Chor auch immer aktiv. Große Massenszenen, das hat perfekt geklappt. Und vielleicht hören wir da einen kurzen Musikausschnitt. Ja, ich finde eben schon, man hört, das pulsiert im Orchester und der Chor reißt einen mit. Das sind so Gänsehautmomente. Das hat mich also wirklich umgehauen und ich fand eben so einen triumphalen Einstieg eines Neulings am Bayreuther Pult, sei es Mann oder eben Frau. Das hat man hier eben selten erlebt. Und Nathalie Stutzmann ist eben auch Sängerin, Wagner-Sängerin, und die hat einfach einen riesen Vorteil im Hinblick auf das Verständnis auch des Bühnengeschehens.
Sie ist ja erst die zweite Frau nach Oksana Liniw, die ebenfalls wieder den Fliegenden Holländer dirigiert hat. Michael Volle hat sein Rollendebüt als Holländer gegeben. Fanden Sie ihn in seiner Rolle auch überzeugend?
Ja. Absolut. Also das war souverän gesungen, weil textverständlich, ganz viel Gestaltung, aber auch Weichheit in der Stimme eben. Das Forcieren ist ja so eine große Gefahr auch in Bayreuth. Und ja, hat auch ganz toll harmoniert mit Georg Zeppenfeld, den man auch erwähnen muss als Darland und der ja auch im Parsifal schon überzeugt hat. Also da sind einige Sängerinnen und Sänger ja immer im erstaunlichen Dauereinsatz bei diesen Festspielen. Da muss man auch immer ein bisschen Angst um deren Stimmen haben. Und man merkt eben, dass in Anführungsstrichen nur die Harten im Garten kommen. Also einfach überleben und ich meine nicht hart in der Stimme, sondern aber einfach, da muss Technik, Stimme und auch Kondition einfach passen. Und dann läuft das hier einen Tag auf den anderen. Das sind eben ja auch neben Klaus-Florian Vogt auch die Christa Meyer zum Beispiel und eben Andreas Schager, der hier der Heldentenor vom Dienst in dieser Festspielsaison ist. Dazu müssen wir dann noch kommen, weil der ja auch im Ring eingesprungen ist und in den Ring gesungen hat und im Parsifal. Und naja, also auch großartige Chorszenen im Holländer. Eberhard Friedrich leitet ja seit Jahren diesen Festspielchor. Auch eine tolle, straffe musikalische Leitung durch Oksana Liniw. Also das fand ich auch überzeugend, auch wenn diese Szene von Tschernjakow auch im dritten Jahr immer noch ziemlich deprimierend ist, aber für mich trotzdem auch Sinn macht. Da war auch das Publikum begeistert. Da gab es jetzt nicht solche großen Aufregungen wie eben Tja, im Ring.
Den Ring, genau, über den werden wir reden. Viel gescholten wurde er. Der junge Österreicher Valentin Schwarz kassierte letztes Jahr viel Kritik für seine Inszenierung. Und am Montag gab es dann wieder Buhrufe für den Regisseur. Sind wenigstens die Sänger gefeiert worden?
Ja, also da wird ganz klar getrennt. Ich meine, ich finde es auch immer ganz schwer, das alles zu trennen, weil mich ja auch die szenische Leistung der Solisten durchaus beeindruckt und die auch man das irgendwie nicht alles trennen kann. Aber Andreas Schager muss man nennen, der ist wirklich, ich würde sagen, unkaputtbar ist eine gute, vielleicht ein bisschen flapsiges Wort, aber sein Siegfried war wirklich stark, ja, mit ganz viel Spielfreude und hat dann am Schluss auch eine berührende Sterbeszene geliefert in der Götterdämmerung. Wotan, Thomas Konieczny muss man auch nennen, also in allen drei Teilen auch zu erscheinen, dann kernig und gut teilweise forcierend zu singen, aber immer intensiv zu gestalten, hat mich durchaus auch überzeugt. Da sind immer ein paar Abstriche zu machen, aber es ist unheimlich viel Musik und unheimlich viel Szene. Man kann nicht durchgehend alles grandios finden, aber auch nicht durchgehend alles schlecht, finde ich. Und ja, Catherine Fosters Brünnhilde ist souverän und schön. Ja gut, der Dirigent Pietari Inkinen, der ist auch jetzt für mich nicht voll überzeugend gewesen, weil das eben Durchhänger hatte, vor allen Dingen in Siegfried und der Walküre. Und also die Götterdämmerung war dann wieder ziemlich gut. Da kann man nicht meckern. Also das ist halt auch ambivalent. Ich finde, da wird wahnsinnig viel geboten auf dem grünen Hügel. Und auch dieser Schwarzring ist eine Neuerzählung, ist um die Ecke gedacht, ist frech im Hinblick auf den ignorierten Text. Aber ich finde, da sind spannende Aspekte drin. Also Kinder als das Wertvollste und unsere Zukunft. Und da kommt es eben drauf an, wie man sie prägt und erzieht. Und das betrifft ja vielleicht auch den Bayreuth-Operngänger.
An Nathalie Stutzmanns Debüt als Dirigentin in Bayreuth wird man sich erinnern, wenn es um das Jahr 2023 geht, an die humorvolle Tannhäuser-Interpretation des Regisseurs Tobias Kratzer und den Einsatz der Sänger Andreas Schager, Clay Hilly und Klaus-Florian Pflug. Danke an Franziska Stürz für die kritische Bilanzierung der Bayreuther Wiederaufnahmen und Debüts.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hält Christian Riedel für uns bereit.
Das Land Baden-Württemberg muss nicht für Einnahmeverluste haften, die einem Berufsmusiker wegen Corona-bedingter Auftrittsverbote entstanden sind. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Das Gericht folgte damit seiner bisherigen Linie, nach der es eine Staatshaftung wegen der Corona-Regelungen stets abgelehnt hatte. Die Veranstaltungsverbote des Landes Baden-Württemberg seien rechtmäßig gewesen, begründete der Vorsitzende des dritten Zivilsenats Herrmann das Urteil.
Seinerzeit stiegen einerseits die Infektionszahlen und Todesfälle exponentiell und andererseits gab es noch keine Impfstoffe oder wirksame Medikamente. Deshalb waren die Kontaktbeschränkungen durch die Reduzierung zwischenmenschlicher Begegnungen, insbesondere nach den Lageberichten des zu dieser Beurteilung berufenen Robert-Koch-Instituts, geeignet und erforderlich.
Der Vorsitzende des dritten Zivilsenats Ulrich Herrmann. Geklagt hatte ein 47-jähriger Berufsmusiker, der auch ein Musik- und Filmproduktionsunternehmen betreibt. Die Elselasker Schülersammlung des Bibliothekars und Exilforschers Heinz Schneider geht als Stiftung der Erben in den Besitz des Deutschen Literaturarchivs in Marbach über. Schneider war von 1968 bis 2010 an der Stadtbibliothek Wuppertal tätig und trug über Jahrzehnte auch privat wertvolle Autographen, Bildnisse und Druckschriften zum Leben und Werk von Elke Lasker Schüler zusammen. Neben zahlreichen seltenen Erstausgaben ihrer Texte umfasst Schneiders Sammlung ein kleines Konvolut mit eigenhändigen Briefen und Karten der Dichterin an den Verleger Bruno Kassierer, den Pädagogen und Direktor der Berliner Lessing-Hochschule Ludwig Levin und den Maler Hermann Struck. Ein russisches Gericht hat Geldstrafen gegen Apple und die Organisation Wikimedia verhängt. Grund sei die Verbreitung falscher Informationen über das Vorgehen des russischen Militärs in der Ukraine, hieß es. Die Wikimedia-Stiftung muss umgerechnet 29.300 Euro Strafe zahlen, weil sie auf russischsprachigen Wikipedia-Seiten Material bereithielt, das gegen ein Gesetz gegen die Diskreditierung des russischen Militärs verstoßen habe. Das berichtet die Nachrichtenagentur Interfax. Weil Apple Podcasts und Apps mit derartigen Informationen über den Ukraine-Konflikt nicht löschte, verurteilte das Gericht den Technologiekonzern zu Zahlungen von insgesamt 3.900 Euro. Die australische Nationalgalerie gibt 3 Skulpturen an Kambodscha zurück. Sie waren laut einer Untersuchung wahrscheinlich illegal aus dem Land exportiert worden. Die Bronzeskulpturen aus dem 9. und 10. Jahrhundert wurden 2011 für 1,5 Millionen Dollar, umgerechnet fast 1,4 Millionen Euro, vom britischen Kunsthändler Douglas Letchford gekauft, teilte die National Gallery mit. Später stellte sich heraus, dass Letchford in illegalen Antiquitätenhandel verwickelt war. Letchford starb 2020, ein Jahr nachdem er wegen Handels mit gestohlenen Antiquitäten aus Kambodscha angeklagt worden war.
Fazit.
Viele nannten es einfach nur das Haus des Verrückten.
Ein Haus, in dem man nicht genau weiß, bin ich schon drin oder noch draußen.
Manche Leute vergleichen es mit Disneyland.
Wir sind hier sehr gerne.
Wohnen in Ikonen.
Was für ein schönes Gefühl das sein muss, wenn man seinen Platz, sein Haus gefunden hat. Eines, das als eine Bauikone gelistet ist, viel Geschichte atmet und denkmalwürdig ist. Henry Bernhard, unser Korrespondent in Thüringen, hat in Jena die Besitzer einer von Walter Gropius gebauten Villa besucht.
Das Haus Auerbach sagt jeden Abend zu uns, ich bin froh, kein Museum zu sein. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht wollen, dass das ein Museum wird. Wir kriegen sehr viele Menschen dieses Jahr mit, die ins Haus kommen. Und wir kriegen eine so überwältigende Zustimmung, dass das Haus lebt. Menschen, die von den Meisterhäusern kommen, aus dem Haus am Horn kommen oder sonst aus irgendeinem dieser musealen Häuser kommen und aufjubeln und sagen, oh, ist es schön, dass das bewohnt ist, dass man hier spürt, es sind Menschen, dass hier ein Hund rumläuft und alles drum und dran.
Der Hund heißt Irma und entspannt sich am liebsten auf der ikonografischen Liege von Le Corbusier. Wir, das sind Martin Fischer und Barbara Happe, ein erkennbar fröhliches und symbiotisches Ehepaar. Sie sitzen auf einem hellgrauen Sofa von Marcel Breuer. Das Haus Auerbach ist das erste Haus, das der Bauhausbegründer Walter Gropius 1924 gebaut hat. In Jena für das Ehepaar Anna und Felix Auerbach. Das Haus in bester Jenaer Hanglage war der Ausgangspunkt für weitere Bauhausbauten in Jena. Es begegnet dem Besucher ebenso freundlich wie seine Besitzer. Lichte Räume, eine heitere, nie verspielte Farbigkeit in Pastell, Aus- und Einblicke zwischen Musikzimmer, Esszimmer, Wintergarten und Garten. Alles hat Maß und strenge Form. Vor 25 Jahren sah es anders aus. Barbara Happe und Martin Fischer suchten damals eine Wohnung in Jena, wo er einen Lehrstuhl an der Uni besetzen sollte. Und da war da diese Anzeige in der FAZ.
Gropius W33 gegen Gebot zu verkaufen. Das war in der Frankfurter Allgemeinen. Das hat die vorhergehende Eigentümerin dort so annonciert.
Also wir waren sofort Feuer und Flamme. Das Haus hat zwar grauenerregend ausgesehen, es hatte überhaupt nichts mit Gropius zu tun. Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil es so grau und muddelig aussah und ja schlichtweg von Pflanzen fast überwuchert, muss man sagen. Und es war alles dunkel und ich kann es eigentlich letztlich nicht mehr rekonstruieren, warum wir trotzdem so irre scharf drauf waren, das Haus erwerben zu können und das dann auch entsprechend restaurieren, wiederherstellen zu können.
Wir waren wild auf dieses Haus, muss man wirklich sagen.
400 Quadratmeter Wohnfläche im schlechten Zustand, die Denkmalpflege im Nacken, begannen sie 1994 mit der Wiederherstellung. Muss man dafür reich sein oder verrückt?
Verrückt, ganz eindeutig.
Das Ehepaar war nicht unbewandert in architektonischen und ästhetischen Fragen. Sie hatten gemeinsam Architekturvorlesungen besucht und eine strenge Lehre durchlaufen.
Wir hatten das große Glück, in den 80er Jahren in Tübingen auf zwei Menschen zu treffen, die uns ästhetisch erzogen haben, was Möbel betrifft. Die Tübinger Universität hatte damals einen Innenarchitekten, der einen herausragenden Geschmack hatte und der die Universität gestaltet hat.
So ausgebildet waren sie reif für ihren nächsten Lehrer, Martin Gropius und dessen Haus. Sie unterwarfen sich ihnen, sagt Barbara Happe, ohne zu zögern, am Ende der Führung durch das luftige, unverbaute und angenehm leere Haus. in dem fast alles so erhalten oder wiederhergestellt ist, wie Gropius es vor 95 Jahren gebaut hat.
Also es gibt tatsächlich nichts, wo er sich geirrt hat. Es gibt eigentlich nichts, wo wir sagen würden, wenn ich die Freiheit hätte, würde ich es verändern. Oder manche Leute haben uns gefragt, dürfen Sie hier Wände rausreißen? Dürfen wir nicht, aber käme ich auch nicht auf die Idee.
Ja. Barbara Happer war nicht unbeteiligt, dem Haus Auerbach dessen Sinn und Form wiederzugeben. Heute hat das Haus Auerbach wieder die gleiche Farbigkeit wie 1924. Barbara Happe und Martin Fischer aber hat das Haus zum Spezialisten seiner selbst erzogen. Das wissen auch die Gäste aus aller Welt zu schätzen, die mal angemeldet, mal unangemeldet vor der Tür stehen.
Das Haus zu haben ist das schiere Glück. Und das ist etwas, was einen dann doch ein bisschen auch dazu führt, das mit anderen zu teilen und anderen zu zeigen, wie schön das hier ist.
Und wie stellen Sie sich die Zukunft des Hauses Auerbach vor?
Sag mal so, es wurde für ein kinderloses Paar mit Hund gebaut. Wir sind ein kinderloses Paar mit Hund. Es gibt noch mehr kinderlose Paare mit Hund. Da findet sich jemand. Ich glaube, wir halten das Haus am Leben und machen nicht ein Museum draus. Vielleicht hoffen wir, dass uns irgendjemand mal über den Weg läuft, der Richtige oder die Richtige ist, um dieses Haus zu bewohnen.
Das Auerbachhaus in Jena wird bestimmt nie wieder leer stehen und von Pflanzen überwuchert sein. Wer ein Gebäude mit so viel Wertschätzung und Liebe zum Detail instand setzt, findet Nachfolger. Morgen setzen wir unsere Reihe Wohnen in Ikonen mit einem Besuch der Jarrestadt im Hamburger Stadtteil Winterhude fort. Diesen Freitag startet in Berlin das Young Euro Classic Festival mit den besten Jugendorchestern der Welt. An 18 Abenden werden sich neben 15 Orchestern aus Europa, aus Kuba und Asien auch zwei Jazz-Big Bands präsentieren. Es gibt Ballett und Literatur. Kinder ab 3 Jahre sind ausdrücklich eingeladen. Das Motto des Festivals »Hier spielt die Zukunft« ist keine hohle, auftrumpfende Phrase. Maria Ossowski hat mit der Festivalleiterin gesprochen und stimmt uns ein auf Höhepunkte der diesjährigen Ausgabe.
Das Orchester del Lyceum de La Habana, ein Jugendorchester aus Kuba, ist angereist und spielt mit der Hornistin Sarah Willis von den Berliner Philharmonikern. Aus vielen Ländern werden geflüchtete Jugendliche aus der Ukraine im Konzerthaus unter der Leitung von Oksana Liniv auftreten und ukrainische Komponisten präsentieren. Die besten Jugendorchester der Welt kommen zum 24. Mal zusammen. Gabriele Minz hat dieses Festival gegründet und leitet es zusammen mit Dieter Rexroth seit fast einem Vierteljahrhundert. Es hat sich viel verändert.
Jugendorchester wurden nicht für voll genommen in den Anfängen. Dies ist heute anders. Einige der Jugendorchester sind einfach hervorragend, andere streben noch mehr danach, aber durchaus alle auf einem sehr hohen Niveau. Das hat sich zum Beispiel verändert. Am Anfang hatten wir spektakuläre Niveauunterschiede.
Das Gustav Mahler Jugendorchester und das Bundesjugendorchester gehören zu den Besten. Den Charme dieses Festivals machen gerade jene Klangkörper aus, von denen wir in Deutschland seltener hören. Das usbekische Jugendorchester, das georgische, das rumänische, das estnische oder das griechische. Ungarn und Finnland sind nicht mehr dabei. Die Jugendorchester dort wurden aufgelöst. Fast immer geschieht dies aus finanziellen Gründen. Unter dem Motto Musik macht Mut treffen sich nach Russlands Invasion in der Ukraine die Jugendorchester aus Estland, Georgien, der Ukraine und Usbekistan, um sich in einem sicheren Raum über ihre Sorgen, Hoffnungen und Perspektiven auszutauschen. Russische Jugendorchester sind nicht eingeladen. Gabriele Minz.
Stellen Sie sich vor, ein russisches Orchester träte hier auf. Was da für Reaktionen auf die jungen Leute niederprasseln würde, das ginge gar nicht. Zumal auch durchaus die russischen jungen Leute instrumentalisiert würden. Und das sollte man vermeiden, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Aber wir haben gerne und häufig mit russischen jungen Musikern gearbeitet, viele Projekte auch realisieren können. Und ich bedauere das sehr, dass es jetzt nicht mehr möglich ist.
Gabriele Minz, sie hat das Festival Young Euro Classic im Jahr 2000 gegründet, weil sie davon weiß, dass Mitglieder des ukrainischen Jugendorchesters unsicher sind, ob sie in der anhaltenden Kriegszeit das Spielen eines Instruments tatsächlich zum Beruf machen sollen, gibt es in dieser 24. Ausgabe mit dem Programm Courage in Concert sozusagen ein Festival im Festival. Alexandra Zaitseva managt das EU Symphony Orchestra of Ukraine. Guten Abend, Frau Zaitseva.
Guten Abend.
Das Programm soll den jugendlichen Musikern Mut machen. Was für Räume werden geschaffen, damit sie sich frei austauschen und ausdrücken können?
Ja, ich kann sagen, so von unserer Seite, dass Frieden und Sicherheit werden erst dann geschätzt, wenn auch das Gegenteil erlebt wird. Und so jetzt haben wir es gelernt, friedliche Umgebung und Sicherheit zu schätzen. Und ich glaube, das Festival Young Euro Classic gibt zwei wichtigste Möglichkeiten dafür. Und erstens ist es die Möglichkeit der internationalen Begegnung und Kommunikation und zweitens ist es die Möglichkeit des kreativen Schaffens, des gemeinsamen Schaffens. Und ich kann einfach von Ihnen sagen, dass praktisch es ist alles sehr gut durchgedacht, sehr schön und mit großem Herzen organisiert. Es gibt zum Beispiel sogar die Gemeinschaftsräume im Hotel und Begegnungen mit anderen Orchestern, ganz verschiedene Veranstaltungen, wirklich eine Vielfalt. Es gibt dieses Jahr ein kammermusikalisches Projekt, wo Jugendliche aus 4 Nationen, auch unsere ukrainische Jugendliche, zusammen musizieren und aktiv musikalisch austauschen, also nicht nur symphonisch, sogar kammermusikalisch auftreten. Also das ist ein sehr, sehr schönes Programm dieses Jahr.
Viele Mitglieder des ukrainischen Jugendsymphonieorchesters studieren inzwischen in Polen, in Österreich und anderen europäischen Ländern. Wie holen Sie die zusammen?
Ja, das ist jetzt logistisch gar nicht so einfach. Viele reisen wirklich von Weitem an oder fliegen an. Aber so 20 Mitglieder kommen ungefähr 20 noch aus der Ukraine, vor allem junge Männer. Und da muss ich für die Ausreise kümmern, um die Sondergenehmigung zur Ausreise. Teilweise für die älter als 18 sind, holen. Deswegen ist es nicht einfach, aber wir schätzen diese Möglichkeit zusammenzutreffen desto mehr.
Im Youth Symphony Orchestra of Ukraine spielen etwa 85 Musiker, Musikerinnen im Alter von 12 bis 22. Beeinflusst der Krieg die Proben stark?
Ja, das kann ich schon so sagen. Die Jugendlichen sind viel mehr sensibler und nachdenklicher geworden und wirken irgendwie eher erwachsener. Und ich kann sagen, dass so alle verstehen die Verantwortung einfach für die Zukunft, die sie irgendwie mit sich tragen und auch nicht nur für die Ukraine quasi, aber für auch die nächste Generationen und einfach für irgendwie für die Zukunft.
Und, auf der ja, dieses Festival ja auch ausgerichtet ist. Es beginnt am 4. August in Berlin, die 24. Ausgabe. Dort tritt auch das Jugendsymphonieorchester der Ukraine auf das wir gesprochen haben und das von Alexandra Zaitseva gemanagt wird. Ihnen, Frau Zaitseva, eine erfolgreiche Konzertreihe.
Und vielen Dank und herzliche Einladung.
Ja, gerne und guten Abend. Und nun ist Arno Orzesses am Zug. Er blickt für uns in die Kulturseiten vom Freitag.
In der Süddeutschen Zeitung geht es in der Reihe Wahnsinn und Methode dieses Mal um Transhumanism, Extropianism, Singularitarianism, Cosmism, Rationalism, Effective Altruism und Long-Termism, kurz TESCREAL. So lautet das Akronym, das die KI-Theoretikerin Timnit Gebru kürzlich für die inhaltlich teils einander überschneidenden Denkrichtungen eingeführt hat, die im Silicon Valley und in der KI-Szene sehr einflussreich sind. Zum Long-Termism hält der Asset-Autor Philipp Bovermann fest: Häufig läuft das Denken der Long-Termisten darauf hinaus, potenzielles zukünftiges Glück in einer intergalaktischen Tech-Super-Utopie gegen das der Lebenden utilitaristisch aufzurechnen. Was auch immer die technologische Entwicklung gefährdet, soll zu beinahe jedem Preis verhindert, notfalls vernichtet werden. Eliezer Jatkowski, einer der im Silicon Valley besonders hofierten Philosophen, hält einen Atomkrieg für ein akzeptables Übel, solange nur genügend Menschen überleben, die irgendwann den Weltraum besiedeln können. Das Schicksal von Galaxien stehe auf dem Spiel, sagte der Kosmist Sam Altman einmal. Der SET-Artikel heißt übrigens »Unser Wille geschehe«. Und es bleibt offen, ob damit der Wille der KI-Gurus oder der Wille der KI-gesteuerten Maschinen selbst angesprochen ist. Denn ein solcher Wille soll sich spätestens nach einem Ereignis namens Singularität artikulieren und die Macht über die dummen Menschen ergreifen. Ebenfalls einen Blick in die Zukunft, allerdings des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, wirft der Militärtheoretiker Martin von Krefeld in der Tageszeitung Die Welt. Und zwar unter der Annahme, dass ukrainische Truppen die von Russland eroberte Landbrücke auf die Krim unterbrechen und auch die strategisch wichtige Brücke von Kertsch zerstören. Das wäre, gemessen an den bisherigen Raumgewinnen in der Größenordnung von Dörfern, ein riesiger Erfolg der Ukraine und würde laut von Krefeld Putin auch unter Druck setzen, aber immer noch nicht an den Verhandlungstisch zwingen. Also hängt auch in diesem Szenario alles davon ab, unterstreicht der Militärtheoretiker, dass Putin von seinem eigenen Volk abgesetzt wird, vermutlich vom Militär, den diversen Sicherheitsdiensten oder einer Kombination aus beidem. Selbst wenn die Ukraine weitere Erfolge verbuchen kann und es ihr gelingen sollte, einen Keil in die russische Verteidigungslinie nördlich von der Krim zu treiben, werden die wahren Entscheidungen politisch sein und hinter den Mauern des Kreml getroffen werden. Bis dahin ist weiterhin Krieg. Keine Theorie, aber eine starke These verbreitet in selbiger Welt Jörg Wiemalasena. Der Grund für den Misserfolg vieler neuer Filme soll ein Übermaß an Wokeness sein. Als prominentes Beispiel führt Wiemalasena das Schicksal der Star-Wars-Saga und der Abenteuerserie Indiana Jones an. George Lucas hatte sie 2012 an Disney verkauft. Mit dem neuen Eigentümer, so Wiemalasena, zog die postmoderne Wokeness in die Klassikerserie ein. Diversität und eine seltsam oberflächliche Vorstellung von Emanzipation und Feminismus bestimmen seither die Lucasfilm-Produktionen. Und seitdem strauchelt die Marke, sowie der Disney-Konzern als Ganzes, frei nach dem Motto »Go woke, go broke«. Also, wer woke, sprich übersensibel gegen vermeintliche Diskriminierung wird, geht irgendwann pleite. Weder alte noch neue Fans haben Lust auf von Studioverantwortlichen verstümmelte Filme, die mehr damit beschäftigt sind, eine vermeintlich progressive Agenda auf die Leinwand zu bringen, als gutes Kino. Weltautor Wiemalasena unter der Überschrift »Der Preis der Wokeness«. In der Tageszeitung kommentiert Amina Aziz die von der Tagesschau verbreitete Meldung, jede fünfte Person mit Migrationsgeschichte habe in den letzten 3 Jahren ein Unternehmen gegründet. Uns erscheint die Zahl unerhört. Amina Aziz betont indessen, das als Erfolg abzufeiern wäre zu einfach. Und erklärt, ich zum Beispiel habe mich entschieden, freiberuflich zu arbeiten, weil ich mich nicht mehr mit dem ausufernden Rassismus und Sexismus, den ich erfahren habe, auseinandersetzen wollte. Ein bisschen Rassismus, ein bisschen Sexismus nimmt man wahrscheinlich in jedem Job hin, aber manchmal wird es einfach zu viel. Traurig, traurig, sagen wir zum Schluss. Viel schöner wäre es ja auf der Welt, wenn Sprache für alle das sein könnte, was die SZ per Überschrift proklamiert. Sprache als erogene Zone.
Und das war Fazit. Wir wünschen eine gute Nacht.